Für mich bringt eine Reduzierung der Liga die Möglichkeit, dass der Sport in dieser Liga professioneller wird. Extrem. Weil die können sich dann darauf konzentrieren, was sie tun, was sie machen. Und ich würde mir dann wünschen, dass natürlich auch entsprechend die Statuten verschiedene Dinge eiskalt vorgeben. Das heißt, ein Stadion mit so und so vielen Sitzplätzen, eine Jugendarbeit mit im Tackle-Football mit 11 Mann und so weiter, sodass wirklich die Top-Teams dort zu finden sind und man nicht wieder irgendwo abschweift und sagt, naja, da und da und dann machen wir da noch eine Dings, nur damit wir die Leute, damit wir die Mannschaften haben und das Geld dann bekommen. Das soll nicht der Sinn und Zweck und kann nicht der Sinn und Zweck eines Verbandes sein. Der Verband hat die Aufgabe, den Sport zu fördern. Ich glaube, das ist ein Satzungszweck und dann macht man damit meiner Meinung nach den absolut richtigen Schritt.
Ich sitze hier im Coworking Space mit Blick auf die Rodenburger Altstadt. Aber wir werden über Football sprechen. Gibt es auch die Franken Knights hier, aber wir haben noch andere Themen. Denn wir sind der Football-Nah-Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcast-Berater. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Servus.
Johannes, grüß dich. Hallo.
Ja, ich schaue fast auf dein Wohnhaus, Martin. Du hast ja in der Altstadt, Mensch, in Rodenburg.
So,
ne?
Fast, ja.
Fast, ja. So die Richtung, ja.
Richtung passt, gut.
Ja,
nee, es ist sagen, einfach eine schöne Stadt, ne?
Ja, absolut, absolut. Meine Eltern, die waren jetzt im März da in Andalusien, noch bevor der ganz krasse Regen war, aber es hat auch schon geregnet. Und waren natürlich auch andere Deutsche, die man da dann mal trifft. Und dann, ja, wo kommt denn ihr her? Ja, da aus Rodenburg. Was? Und dann fliegt ihr da nach Spanien. Ihr habt doch schon eine schöne Stadt und keine Ahnung. Ja, aber manchmal will man auch mal was anderes sehen.
Naja, vor allem das Wetter hier in Westmittelfranken macht uns ja immer wieder zu schaffen. Ne? Das ist schon dann eine Zeit lang. Also wir haben schon Herbst, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Ne? Und das sind oftmals lange Zeiten, in denen es grau ist.
Ja. Ja.
Ein paar Wochen, wo es einfach grau ist, wo die Sonne nicht durchkommt und dann ist es schon schön. Also ich gebe schon auch zu, der mediterrane Flair, der hat schon was, ne?
Wäre auch was für ein Martin, ja. Der
zieht einen schon auch an, ja.
Ja. Ja, es ist halt so, Italien, Spanien, ja, Spanien vielleicht noch eher Football so, ne?
Ja.
Vielleicht kannst du da mal einen Headcoach-Job machen in Spanien oder so, oder?
Man weiß nie, ne? Im Sport und im Football, im Sport im Allgemeinen und im Football im Besonderen weiß man nie, wo es einen dann mal hinverschlägt und was passiert, ne?
So sieht's aus, ja. Ja, aber bei dir alles gut so die Woche, Martin?
Alles gut. Also, wenn man davon sprechen kann, ich habe viel zu tun, ich habe viel Arbeit und das macht mir natürlich Freude, manchmal denkt man sich, boah, muss es so viel sein, aber das sind alles tolle Projekte, die ich da mache und tolle Trainings, die ich abhalten darf. Also aus dem Grunde ist bei mir alles gut.
Ja, hast immer wieder Athleten dann da, ne, die dann.
Genau, wir haben jetzt auch dann letzten Sonntag den letzten Doubleheader gehabt für dieses Jahr, also für diese Saison. Dieses Jahr ist ja falsch, im Herbst geht es weiter. In München, da war es noch einmal wirklich toll, wirklich auch tolle Talente, die wir da trainiert haben. Und es ist halt genau das, was ich mir so wünsche. 12 Leute, maximal 12 Athleten, mit denen man dann wirklich ganz intensiv arbeiten kann. Und es macht wirklich Freude und es ist schön zu sehen, wie die Doubleheader dann eben angenommen werden und dabei sind. Dieses Mal war auch die Nadine Urasid dabei.
Ach cool.
Die hat auch mitgeholfen und war mit dabei. Was Schönes und hat mir einfach auch gut getan, da einen zweiten Coach dabei zu haben. Mit der Expertise von der Nadine natürlich toll, was er den Athleten dann da auch noch beibringen konnte. Und so konnten wir noch detaillierter arbeiten, weil wir dann doch zwei Gruppen hatten. Die einen waren schon ein wenig weiter, die anderen sind noch ganz neu. Und dann muss man das schon ein bisschen aufteilen. Also hat genau gepasst, der Besuch von Nadine in der Sportschule Oberhaching. Ja, und jetzt, morgen geht es wieder nach Oberhaching. Jetzt ist ein Position Camp dran vom Footballverband, in dem wir vor allem Trainerfortbildung machen. Also sind auch viele Trainer dabei, die ihre Lizenz dann eben mit Punkten verlängern.
Ja.
Und da haben wir auch Spieler, da sind diese Trainer vom Warriors-Stab dabei. Und dann arbeiten wir da mit den Spielern und Trainern über bestimmte Techniken, Drills und Möglichkeiten, wie man was besser macht und wie man was weiterbringt. Und es ist auch schön, dass da das Engagement von den Leuten da ist, der Verband es unterstützt und wir dann da am Ende in der Sportschule Oberhaching sind auf dem Kunstrasenplatz und da mit jungen Athleten arbeiten. Ich weiß, da sind noch nicht alle Plätze voll, da kann man sich noch melden, wenn jemand Lust hat und spontan sagt, hey, da will ich mal dabei sein. Und natürlich ist es schon ein erstes Präsentieren gegenüber den Trainern in der Auswahl. Ja, ne?
Das, okay, ja. Wie kann man sich anmelden? Über den IVBY? Oder?
Über den IVBY, ja genau. Da gibt es einen Link. Ist zwar schon Anmeldeschluss, aber nachdem es halt ausgebucht ist, kann man sich da auf alle Fälle noch anmelden.
Ja, zur Not eine E-Mail hinschreiben oder so.
Ja, genau, zur Not eine E-Mail hinschreiben. Oder zu mir oder mir dann direkt eine E-Mail schreiben. Das geht auch.
Also genau, info@martin-hanselmann.de.
Ja, genau. Ja.
Genau, das, genau. Ja, ich verlinke es auch in den Shownotes, findet ihr in Martin seine E-Mail-Adresse auch. Ja, ja. Und wenn es bei mir im Podcast rauskommt oder bei uns im Podcast,
dann kriegen wir es auch raus. Ne?
Ja, ja. Genau. Ja, sehr schön, wenn sich da einiges tut. Und du auch die Nadine da mal wieder gesehen hast.
Ja.
Freut mich.
Ja. Wir hatten uns zuvor schon bei dem NSCA-Kongress gesehen, da hatten wir uns auch gesehen. Ja, aber immer gut.
Immer gut, ne?
Immer gut,
ja. Ja, wo ja auch immer was los ist, ist in der NFL, auch in der Offseason.
Ja.
Und da wurde jetzt verkündet, dass wohl beide Mannschaften eine Overtime, also 10 Minuten Overtime, also bei der Overtime mal einen Ball haben werden, ja. Dass es nicht nur so sein kann, sobald einer einen Touchdown hat, dass es okay, dann
also
vorbei ist.
Nicht ja. Erkennt sie die Tiebreak, sondern tatsächlich wie im Fußball auch, dass eine Overtime gespielt wird, einfach erstmal.
Ja, aber es heißt per Source und es war am 1. April. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt.
Oh, okay, gut, ja. Alles klar. Okay, gut.
Aber es heißt per Source. Ja, also
okay.
Nach einer Quelle. Schauen wir mal, ob es dann kommen
wird. Schauen wir mal. Schauen wir, was dann passiert. 1. April ist immer gefährlich, Johannes. Der 1. April ist immer gefährlich.
Ja, wusstest du, dass Tom Brady nicht nur bei den Las Vegas Raiders, sondern auch bei den Raiders Tirol einsteigt,
ich Martin? Auch gesehen, ja. Habe ich auch gesehen. Das Coolste fand ich, von den Cowboys hier in München, die gesagt haben, sie trennen sich von ihrem Trainer, weil der ein Angebot als Rodeo-Reiter in Argentinien annimmt. Das fand ich echt stark. Ne?
Das war eine starke Ansage, von den Munich Cowboys nach Argentinien zu den richtigen Cowboys.
Genau.
Und Rodeo reiten, ja. Ja, lass mich schon was einfallen. So soll es ja auch sein.
Ja, finde ich schön, ja. Ja, doch,
kann man, toll. Kann man mal ein paar Gags.
Da auch. Kann man aber auch wirklich ganz blöd mal drauf reinfallen, finde ich, ne?
Absolut.
Also mir ist es schon passiert, ne? Ich bin da auch immer vorsichtig, sobald 1. April, sobald mir das in den Kopf kommt, warte mal. Also ich bin schon auch mal ganz blöd reingefallen und dachte mir, und im Nachhinein, ja klar, das ist ja Quatsch.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich bin halt, also dass ich da andere irgendwie aufs Korn nehme oder so, das ist so wenig. Aber Social Media ist schon immer ganz, ganz lustig, wenn man das ein bisschen verfolgen kann, ja. Was allerdings vorm 1. April war, so auch aus der NFL, die Atlanta Falcons werden Lenny Krieg als Kicker einen 3-Jahres-Vertrag geben mit Signing Bonus. Stark, ne? Also
ja.
Das ist schon stark jetzt, direkt in die NFL.
Das ist eine Ansage für ihn, ne? Und es zeigt auch seine Leistungen, die er da erbracht hat beim Combine, dass die sprechen absolut für ihn und das ist toll zu sehen, wie jemand eben aus Deutschland direkt dann in die NFL auch kommt. Ne?
Ja, ja. Ja, und auch gleich mit Signing-Bonus, ne?
Also, ja, klar. Naja, gut, ja, der ist dann, hat einen Vertrag. Ne? Das ist jetzt kein IPP oder kein Development Squad oder so, sondern es ist ein Vertrag, wobei natürlich die Mentalität Hire and Fire immer noch da ist. Ne? Also wenn du da nicht performst, haben wir ja schon beim Picker Eberle auch immer wieder gesehen, ruckzuck bist du weg, ne? Bist weg und dann, ne? Also auch beim Jakob Johnson, der dann immer so eine Partie macht, da ist er wieder raus, wieder drin.
Ja, also bei den Giants jetzt ist es
bei toll. Giants jetzt, also bei den Texans jetzt, aber Texans bei den Giants, ne? Also das ist schon. Es ist halt in den USA, wenn wir sagen von einem Vertrag in Deutschland, dann haben wir Arbeitsrecht, dann haben wir, dann haben wir Verträge, dann haben wir Kündigungsfristen. Das ist halt dort nicht. Ne? Wenn du dreimal daneben kickst, dann ist es wieder weg. Also ohne jetzt da bei dem Lenny aufbauen zu wollen. Aber das ist halt USA. Das ist einfach ein anderes System. Ne?
Ja, aber also er hat es über den IPP Pro Day geschafft.
Ja.
Und ich meine, wenn er einen Signing-Bonus hat, der bleibt ihm ja, den können sie nicht wieder kürzen dann.
Nee, genau.
Ja, Martin, dann, wir hatten jetzt letztes Mal das erste Mal unsere Kategorie mit dem Quiz. Und ich hätte gesagt, die starten wir jetzt gleich mal so am Anfang vom Podcast. Ich habe dir wieder zwei Sachen rausgesucht. Und zwar, welche Offense wurde auch als Warner Brothers bezeichnet, Martin? Geht um NFL.
In der NFL?
Ja.
Also da passe ich gleich, keine Ahnung.
Warner, wer könnte da gemeint
sein? Ja, Kurt Warner könnte ich mir vorstellen, als der mit den Rams den Super Bowl gewonnen hat, dass man das die Warner Brothers Offense genannt hat zu diesem Zeitpunkt. Das wäre das Einzige, was ich sage, aber gehört habe ich es noch nicht.
Ja, genau, das passt. Also im Jahr 2000 Quarterback Kurt Warner die Offense des St. Louis Rams übernahm, wurde in Anlehnung an das berühmte Filmstudio als Warner Brothers bezeichnet. Okay. Genau.
Der Kurt Warner war mir aus der NFL Europe oder World League.
Genau, genau.
Der hat
genau.
So dann, glaube ich, gespielt, ne? Bei den Admirals, glaube ich. Aus seinem Admirals hat er gespielt und der war das erste ganz große Projekt eigentlich aus der NFL Europe, der es dann als dritter Quarterback zu den Rams geschafft hat und sich dann hochgearbeitet hat und dann dort wirklich super performt hat.
Hast du ihn spielen sehen damals?
Ja, ich habe ihn spielen sehen. Also ich habe ihn nicht gekannt, aber ich habe gegen die Admirals spielen sehen, ja.
Ja, genau. Also ich habe nochmal geschaut, es war auf jeden Fall die Admirals, ja, genau.
Ja, also fast sicher, ja, genau. Also das wäre Warner und Warner, das wäre die Möglichkeit gewesen, aber sonst hätte ich es jetzt nicht gewusst, muss ich sagen. Ohne deinen Tipp, ja, denk mal nach. Und ja, Kurt Warner ist mir auch deswegen so in Erinnerung, weil wir da, das weiß ich noch, mit dem Florian Bärenberg und auch dem Walter Rohlfink damals noch eine lange Diskussion hatten, wegen dem Kurt Warner und dass der es eben geschafft hat. Jeff Reinbold war da auch mit dabei, dass er es eben geschafft hat und das alleine von einer Berichtigung für die NFL Europe gewesen wäre, dass man eben die Quarterbacks ausbilden konnte. Ne? Mhm. Und auch später Jake Delhomme dann von der Galaxy, der hat es ja dann auch geschafft bis in den Super Bowl. Also da war schon immer auch was da, was geholfen hat, Spieler zu entwickeln in Europa. Und diese Liga hat man immer gedacht, ja, die wäre wichtig für die NFL, damit sie eben diese Spieler auch entwickeln kann unter Spielbedingungen, also Wettbewerbsbedingungen. Mhm. Nicht einfach nur im Training, denn das sieht man ja oft, wenn eben dann das Starting Quarterback ausfällt, die Backups schaffen es einfach nicht so schnell da die Lücke zu füllen, weil sie eben keine Spielerfahrung haben. Ne? Und wenn du dann eben aus der Liga kommst, du hast die Frühjahrsliga NFL Europe gespielt und kommst dann in die NFL, dann hast du zumindest Wettbewerbspraktik und das macht schon was aus.
Absolut, ja, absolut. Gut, das Projekt haben sie auch wieder ad acta gelegt,
ja. Ja, die hatten 33 Millionen Dollar miese gemacht jedes Jahr. Ne? Also so war die Auskunft und das ist natürlich schon eine Ecke. Ne? Da musst du überlegen, ob du das machen willst oder nicht. Mhm.
Naja, heutzutage wären es bestimmt schon fast 50 oder 60 Millionen dann, was du da. Wobei die ja auch sehr, also das sagen ja einige, die mal in der NFL Europe auch gecoacht haben und jetzt dann in der ELF, dass es da schon nochmal Unterschiede gibt, dass da nicht alles dann Toilettenpapier und Zeug irgendwie aus USA sogar dann auch eingeflogen wird und irgendwelche anderen Sachen, sondern dass es ein bisschen einfacher abläuft. Also ich denke, da hätte man auch erstmal noch ein paar anderen Stellen was streichen können, aber naja.
Ja, hätte man, aber ab da, so mal salopp gesagt, das Kraut, das Fett macht. Also darum ging es nicht. Ich glaube, dass einfach die Infrastruktur und eben der Aufbau einfach zu teuer waren. Ne?
Ja.
Einfach brutal teuer.
Ja. Ja, dann noch eine zweite Frage, Martin. Bin ich gespannt, ob du das weißt. Seit wann müssen die Spieler in der NFL Helme tragen?
Boah. Also du meinst weg von den Lederhelmen hin zu den festen Helmen?
Ja.
Boah, ich hätte jetzt gekippt in den 50ern.
Ja, wobei, da heißt, die ersten waren aus du bist gut dran, ja.
Also ich hätte gesagt, in den 50ern hat man dann die Hartschalenhelme irgendwann gehabt, Ende der 50er.
Ja, und da geht es sogar noch um die Leder dann, die aus den ersten Helme waren, ja.
Also du meinst jetzt auch wirklich von der Zeit ohne Kopfschutz bis hin zu den Lederhelmen?
Ja.
Boah. Irgendwas haben sie angefangen. Also ich hätte gesagt 1900 rum.
Keine Ahnung. Also ich meine, ich habe jetzt nur den Ausschnitt, den es da gibt. Es hat was mit einem weltweit traurigen Ereignis auch zu tun. Also da ist es, erst seit 1943 sind Helme in der NFL Pflicht. Aufgrund des Spielermangels durch den Zweiten Weltkrieg wollte die NFL das Verletzungsrisiko reduzieren, um weitere Ausfälle zu vermeiden. Die ersten Helme waren aus Leder gefertigt, bevor 1949 auf Kunststoff umgestellt wurde.
Ja. Okay, also ja, doch, dann finde ich gar nicht so lange her, ne?
Nee.
Und das hatte ich, also das hätte ich gewusst, dass es vorher viele brutale Verletzungen gab. Also vorher hatten sie echt Probleme mit Ausfällen. Da sind Leute immer ausgefallen, weil sie halt ohne Ausrüstung oder ohne Helm gespielt haben, ne?
Ja.
Ja. Also das war schon eine taffe Nummer, ne?
Ja, das ist schon, und meine ich finde es auch krass irgendwie, oder dass eigentlich der Grund so dann mit irgendwie der Zweite Weltkrieg ist, weil da die Spieler gefehlt haben, dann
überlegen.
Dass
man
dann so, also ist eigentlich
traurig, ne?
Ein trauriger Grund dann, dass man dann sagt, ja, okay, dann führen wir halt mal einen Helm ein, so damit man die Spieler also nicht zu sehr verletzt.
Mehr Soldaten haben, wenn wir es auf den Punkt bringen, ne?
Letzten Endes, ja. Ja.
Ja. Naja.
Na, gut. Dann wären wir durch mit dem Quiz für heute.
Okay, gut, für heute.
Du hast es wieder geschafft.
Ich habe es geschafft, ja, aber das waren jetzt nicht meine Fragen, muss ich zugeben, ne? Das waren jetzt so meine Fragen.
Ja, ich meine, andere sind sehr NFL-spezifisch, da will ich dann auch nicht mehr drauf eingehen, wollen ja ein bisschen allgemeiner halten.
Das ist interessant, dass wir es wissen, ne? Dass man jetzt mal einfach drüber gesprochen hat. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen können, aber,
ja, aber das
wir wissen es
ja,
jetzt.
Die Deutschen lieben doch Quizze mit irgendwelchen Wissen, was ihnen im Alltag eigentlich gar nicht so viel weiterbringt, aber das sind wir stark bei den Quizzen.
Das stimmt, ja.
Ja, dann habe ich noch was gesehen, und zwar der Noah, den du ja über die German Football Academy auch mit an die Highschool gebracht hast. Da gibt es auf dem Huddle, gibt es da einige Videos von ihm.
Ja, sehr schöne Videos und sehr gute Videos.
Ja, also da kann er sich jetzt wirklich bewerben dann, dass er da in USA Footage hat aus USA. Ja. Ja, müssen wir mal den Podcast einladen, dass er mal erzählen kann.
Müssen wir mal wieder machen.
Unbedingt. Also Noah, hier der Aufruf, melde dich.
Melde dich, auf geht's. Ja.
Genau.
Ja, wir haben immer wieder mal Kontakt, und das wollen wir vielleicht dazu sagen, der Noah hat in dem Highschool-Jahr jetzt nochmal unglaublich zugelegt, ist jetzt mit über 100 Kilo auch umsetzen. Also
stark.
Man sieht dann, was kontinuierliches Training ausmacht, weil wir eben an der Highschool die Möglichkeit haben und hier in Deutschland eben nicht, sondern da fehlt uns einfach dieses stetige Training unter Anleitung mit Korrektur, um die Spieler so weiterzubringen. Das ist da ein ganz, ganz großes Dilemma.
Ja, aber da war es für ihn ja dann top, in USA da dann trainieren zu können, ja.
Na, auf alle Fälle.
Ja. Da das Beste mitnehmen zu können, ja. Ja, ja, ich habe da auch noch Thema Training, Krafttraining noch eine Nachricht bekommen über unseren Linktree, der bei Instagram mit verlinkt ist. Also könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Und zwar hat uns Thorsten geschrieben: Hallo zusammen, in der letzten Folge betonte Martin, wie wichtig das Krafttraining für Footballspieler sei. Nun meine Frage dazu: Ab welchem Alter ist dies denn verantwortbar? Ich selber trainiere als Defensive Coach eine U10-Mannschaft, und die Kinder fragen mich ständig, wann sie endlich in einem Gym trainieren dürfen. Ich muss dies aber immer nach meinem jetzigen Wissensstand ablehnen. Was empfiehlt Martin? Ab welchem Alter? Darunter nur Eigengewicht, gar nicht oder mit leichten Gewichten? Liebe Grüße.
Ja, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank dafür, Thorsten. Ich sage ab 8. Ich weiß, dass man sogar früher anfangen kann. Meine Empfehlung ist, ab 8 Jahren können Jugendliche auch mit Lasten trainieren.
Ab wie vielen Jahren?
8.
Ab 8 Jahren mit Lasten.
Ab 8 Jahren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, fett unterstrichen, unter Aufsicht. Also wir können keinen 8- oder 10-Jährigen jetzt alleine ins Gym lassen und den dann da laufen lassen, sondern da musst du einen Trainer dabei haben. Mhm. Der das korrigiert, der da zuschaut. Warum ist es so? Wir wissen, dass wir zwischen 8 und 12 Jahren das hauptkoordinative Alter haben. Also in diesen 4 Jahren ist die Koordination für uns Menschen am besten ausgebildet. Und genau in dieser Zeit sollte ein Athlet Krafttraining machen, Allerdings nicht so, wie wir uns das vorstellen, mit Bankdrücken und allem Möglichen, sondern da geht es vor allem um die Reißkniebeuge oder heutzutage sagt man Overhead Squat dazu. Da geht es um die Beweglichkeit, da geht es um eine Frontkniebeuge, da geht es um das klassische Kreuzheben, um diese Muskelketten zu stimulieren und alles in die Koordination zu packen. Also die Koordination heißt ja, wann greift welche Bewegung in die nächste über. Und das lehrt man und lernt man beim Krafttraining dann extrem. Aber natürlich ist es nicht so, dass du da irgendwo in einem Kraftraum bist und machst Bizeps Curls. Das ist nicht das, was wir in dem Alter forcieren, sondern Krafttraining im Sinne von Bewegung, von Dynamik und Bewegungsausrichtungen, von also Amplituden, Bewegungsausschlägen und so weiter. Das sind die Dinge, die man dann lernt. Und das kann man ohne Probleme ab 8 Jahren machen. Nur, wie schon gesagt, nicht alleine, sondern da muss ein Trainer dabei sein, der das korrigiert.
Ja, und auch ein Trainer für einen Spieler und nicht, dass er 3, 4 oder
gegen die Schauer, du sagst, man geht mit 4. Kannst du auch eine Gruppe von 8, 9 Leuten betreuen oder 10 Leuten betreuen. Das ist nicht das Problem. Du brauchst den Platz dazu und die Ausstattung dazu. Und dann kannst du da schon auch die Leute betreuen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber du musst den Übungskatalog entsprechend auswählen und die Übungen in den Lasten dann auch entsprechend auswählen. Dann kommt nochmal die Pubertät. Das heißt, das Längenwachstum wird nochmal völlig durcheinander. Aber ich bin schon auch davon überzeugt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ne? Das ist ein alter Spruch. Ja. Ja. Aber alles, was du zwischen 8 und 12 an Koordination erarbeitest, musst du später nicht mehr hart dir antrainieren. Und das ist dann alles einfach.
Ja, aber würdest du dann auch sagen, dass es dann mehr den Fokus vielleicht auf die Ausführung gelegt werden sollte, anstatt auf mehr Gewicht in Anführungszeichen, wie man im Fitnessstudio mal sagt, legst noch was drauf und dann, ja.
Nein, immer gilt der Trainingsgrundsatz Technik vor Kraft und Ausdauer.
Okay.
Das ist die absolute Maxime. Technik vor Kraft und Ausdauer. Alles andere führt nie zu einem zielorientierten und zielgerichteten Training und zu einem erfolgreichen Training.
Okay.
Erst ist es einfach die Technik, um etwas richtig auszuführen. Und selbst da kann man schon Lasten leicht erhöhen. Aber das wäre jetzt das nächste Thema gleich. Die Progression der Last sollte niemals zu hoch sein. Also wir reden da im Bereich von 5%, dann sind wir hoch. Wir reden aber auch von 2,5%. Weil die Steigerung des Gewichtes, also wenn wir uns jetzt mal zu die Königsdisziplin eben die Reißkniebeuge nehmen, die Steigerung des Gewichtes führt ja mit der Langhantel zu ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen, die der Körper hat, von den Beinen über den Rumpf und so weiter. Mhm. Aber es gibt, ich kenne keine bessere Trainingsmethode, als eben da die Langhantel für Athleten zu nehmen. Und junge Leute, also junge Spieler, 8 Jahre, 10 Jahre, die können das natürlich mit dem Holzstab über Kopf erstmal machen, ne? Bis sie mit fellem Fuß und kompletten Ausschlag runtergehen können und dann hoch. Und dann, wenn wir von dem Holzstab mal ersetzen mit einer 9-Kilo-Hantel, dann mal mit einer 10, 12-Kilo-Hantel. Und so geht man halt vor. Aber auf alle Fälle können Kinder und sollen Athleten in diesem Alter Krafttraining machen.
Okay.
Ja. Also da bin ich absolut dafür.
Und unter 8 Jahren dann höchstens mit Eigengewicht was oder einfach da ist dann...
Nee, also Eigengewicht natürlich ist wichtig, aber da kann man auch schon viele Sachen machen, gerade in der Halle, wenn ich so eine Langbank, ne, so mit dem Bauch, also mit den Armen auf dem Bauch über eine Langhantel sich ziehen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Das sind alles Formen, Krafttrainingsformen, die man da machen kann. Medizinball, ist alles machbar.
Okay.
Da ist halt wirklich der Trainer gefordert. Da muss der Trainer wirklich hart arbeiten, gut planen und es gut durchbringen. Das ist da das Wichtigste dabei.
Mhm,
ja. Da kannst du nicht hingehen und sagen, oh ja, schau ich mal, was da ist und dann mache ich ja mal, sondern da brauchst du einen Plan. Du musst da einen Plan haben und dann musst du sagen, okay, gut, dann machen wir das jetzt da mal. Ne?
Ja. Okay. Ich glaube, da haben wir soweit geklärt, die Frage, ja, Thorsten?
Wenn da mehr Bedarf ist, bitte einfach melden oder aber auch einfach mal nochmal nachfragen und wir können da noch mehr hier im Podcast auch weitergeben. Das ist überhaupt kein Thema.
Gerne, ja, genau, ist auf jeden Fall interessant, ja. War mir jetzt auch nicht bewusst, ja. Aber da hast du ja auch jahrelange Erfahrung, Martin, ja.
Ja, genau. Bin ja auch schon älter. Das wollte ich doch damit sagen.
Das hast jetzt du gesagt? Nee, wollte ich nicht sagen. Aber du hast halt viel Erfahrung, ja. Ja,
ja okay, ja, ist so.
Ich muss es so vorhin, ich glaube, ich habe es schon irgendwann mal im Podcast auch erzählt, aber als ich damals so mit um die 20 war, ich da bei dem Fitnessstudio angefangen habe und dann hatten Kumpel und ich, wir haben dann Bizeps trainiert und dann bist du so hergekommen und dann, ja, machen wir das richtig und so, hast du nur gemeint, ja, mit dem bisschen Gewicht da könnt ihr nichts falsch machen. Und dann hast dich selber mal hingestellt und hast gemerkt, wow, das ist ja doch schwerer als gedacht, ja, und deswegen habe ich so dieses Thema mehr Gewicht und so nochmal gebracht, ja, weil da hast du ein bisschen Arbeit, ein bisschen Gewicht da.
Genau, man muss halt immer, man muss halt immer schauen, dass die Lasten passen.
Ja.
Und es ist schon ein Problem, dass viele Leute eben zu schnell zu viel Gewicht wollen.
Ja. Ja.
Ist ein Problem, ja.
Gut, dann hätte ich mal gesagt, kommen wir gleich zu einem großen Thema. Und zwar, jetzt haben wir zuerst über die ELF gesprochen, jetzt dieses Mal fangen wir direkt mit der GFL an. Und zwar, die GFL hat angekündigt, die Teams von 16 auf 12 Mannschaften zu reduzieren. Und da habe ich auch eine Aussage vom Sebastian Mühlenhof, da gehen wir jetzt gleich mal rein und danach werden wir mal drüber sprechen.
Hey. Ja, heute am 1. April müssen wir über eine Meldung reden, die kein April-Scherz ist. Die kam nämlich gestern Abend schon. Die GFL reduziert spätestens ab 2028 ihre Teamanzahl von 16 auf 12. Somit, wie es schon einmal gewesen ist, wie es vor der großen Ligareform 2010 der Fall gewesen ist. Damals hat man erst 14 und dann 16 gemacht, sodass man seit 2012 jeweils mit 16 Teams gespielt hat. Jetzt ein Schritt zurück. Finde ich persönlich eine sehr gute Entscheidung, wenn wir uns das auch anschauen. Ich meine, wir haben jetzt in den vergangenen 3 Jahren immer wieder Teams gehabt, die kurz wieder zurückgeflogen haben. In diesem Jahr die Kirchdorf Wildcats. Aber ich möchte auch andere Beispiele, wo man einfach sagen kann, okay, das war für die Liga natürlich in der Außendarstellung alles andere als schön. Und deswegen zu sagen, okay, ist vielleicht jetzt erstmal einen guten Schritt zu sagen, wir gehen jetzt ein bisschen zurück. Die European League of Football ist natürlich auch eine Liga, die viele Spieler abgezogen hat, sodass natürlich auch gerade einige Teams ein bisschen zu knapsen haben, wenn es um die Herrenmannschaft geht, weil im Jugendbereich auch da gerade durch Corona viele Spieler weggebrochen sind, die jetzt so rübergekommen wären. Das ist jetzt einfach eine deutlich geringere Anzahl, als man vielleicht ursprünglich damit geplant hatte vor der Corona-Zeit. Das merken die Teams einfach und deswegen ist es meiner Meinung nach auch die absolut richtige Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen runter, konsolidieren, gucken, dass auch die Teams entsprechend auf finanziell soliden Beinen stehen, dass sie die Regeln erfüllen, die Liga jetzt aufgestellt hat, um einfach professioneller zu wirken und da einfach professionelle Strukturen zu schaffen. Und ich glaube, dass da die Liga auf jeden Fall mittel- bis langfristig dann profitieren kann, wahrscheinlich vor allem langfristig viel mehr, weil es ja erst dann spätestens 28 kommen wird. Bin mal sehr gespannt, wie das dann ablaufen wird, weil natürlich auch da in der Mitteilung aufgefasst wird, dass eventuell auch die Regionalgruppen wegfallen. Das wird natürlich spannender werden. Dann müssen natürlich auch gerade die Finanzen stimmen, weil natürlich dann, wenn wir gerade auf diesen Fahrtkostentopf, den es ja gibt in der GFL, schauen, der wird natürlich dann mit 4 Teams weniger natürlich auch ein bisschen kleiner, sodass du natürlich da auch entsprechend planen musst. Aber die Teams haben jetzt Planungssicherheit. Sie wissen, bis wann sie entsprechend sehr, sehr gut sein müssen, damit sie die Liga halten können. Und dann schauen wir mal, wer dann 2028 dann in der GFL spielen wird. Das wird, glaube ich, für das eine oder andere Team ein bisschen knapp werden. Ich glaube, gerade auch im Norden kann das echt ein harter Fight werden, weil es echt wirklich eine enge Division auch in diesem Jahr wieder ist, eine enge Gruppe. Und ja, ich glaube, das wird noch der Liga auf jeden Fall helfen. Das werden auf jeden Fall ganz viele spannende Jahre, auch im Recruiting, glaube ich, wird das jetzt gerade nochmal dann noch echt abgehen, dann nach der nächsten Saison vielleicht auch schon noch für dieses Jahr dann halt nochmal ein paar Spieler dazu zu bekommen im Laufe der Saison, dass man da noch ein bisschen gerade das heimische Land stärken kann und dann, ja, schauen wir mal, wie es dann wirklich aussehen wird, wie dann auch die Regelungen sind, weil mit Sicherheit auch dann natürlich vielleicht auch das Playoff-Format angepasst wird. Da kann man jetzt, wenn wir jetzt überlegen, das jetzt bei 12 Teams und den Gruppen, können wir ja nicht 4 Playoff-Teams machen bei 6 Teams in der Südgruppe oder in der Nordgruppe. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das werden wir natürlich dann mit Sicherheit in den nächsten Monaten oder dann auch im Jahr wahrscheinlich genau sehen, wie die Liga das dann und mit dem AfD zusammen plant.
Ja, Sebastian, danke dir. Du hast es gut zusammengefasst. Also ich hab das von Twitter. Ich verlinke euch das Video natürlich auch. Wer es sich nochmal live ansehen möchte, das sieht man in Sebastian auch in Farbe. Ja, Martin, was sagst du zu dem Thema? Wir hatten es ja schon ab und zu mal. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen im Podcast auch. Und wo du auch schon gesagt hast, ja, müsste man reduzieren, um die Qualität hochhalten zu können. Vielleicht hört jemand vom IVD ja sogar unseren Podcast. Also vielleicht ist es sogar angekommen. Aber auf jeden Fall ist es angekündigt für 2028, ja.
Ja, also ich begrüße diesen Schritt im ersten Moment sehr. Natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, Vor- und Nachteile abwägen. Aber ich glaube, dass es in der momentanen Situation nur Vorteile hat und die GFL aufwertet als die Top-Liga im AFVD. Und ich sogar der Meinung bin, dass dieser Schritt überfällig war und freue mich, dass der AFVD diesen mutigen Schritt geht. Denn das ist ja gegenüber vielen Widerständen so. Da gibt es ja ganz viele, die dann in der GFL sind und sagen, nee, wir sind in der GFL, wir wollen da bleiben. Und das ist sicherlich ein Schritt, den man sich überlegt hat, sehr wohl überlegt hat. Ich persönlich kann ihn nur begrüßen, weil ich glaube, dass das für die Liga der wichtige und wahrscheinlich auch der einzige Schritt ist, um die Qualität nach oben zu kriegen.
Ja, und ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal auch diskutiert, das Thema, es gibt in Summe auch zu wenig O-Liner in Europa. Und ja, dadurch hast du es dann auch, dass auch die besten 12 Teams dann auch in der GFL
genau
einen O-Liner haben.
Die gibt es ja dann trotzdem, denn die Mannschaften melden ja nicht ab. Aber jetzt wollen wir es mal auf den Punkt bringen. Wenn du dann eben in der dritten Liga einen Offense-Liner hast, der nicht den Guard-Maßen entspricht, dann ist es okay, dann kann der da auch super spielen. Und dann hat er auch keinen Defense-Liner mit Guard-Maßen gegenüber. Dann hat er eine super Sache. Und für mich bringt eine Reduzierung der Liga die Möglichkeit, dass der Sport in dieser Liga professioneller wird. Extrem. Weil die können sich dann darauf konzentrieren, was sie tun, was sie machen. Und ich würde mir dann wünschen, dass natürlich auch entsprechend die Statuten verschiedene Dinge eiskalt vorgeben. Mhm. Das heißt, ein Stadion mit so und so vielen Sitzplätzen, eine Jugendarbeit mit im Tackle-Football mit Elfmann und so weiter, sodass wirklich die Top-Teams dort zu finden sind und man nicht wieder irgendwo abschweift und sagt, naja, da und da und dann machen wir da noch eine Dings und nur damit wir die Leute, damit wir die Mannschaften haben und das Geld dann bekommen. Das soll nicht der Sinn und Zweck und kann nicht der Sinn und Zweck eines Verbandes sein. Der Verband hat die Aufgabe, den Sport zu fördern. Ich glaube, das ist ein Satzungszweck und dann macht man damit meiner Meinung nach den absolut richtigen Schritt und versucht eben den Sport in seiner Spitze in einer kleineren Gruppe zu fördern und den, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber den breiten Sport, da wo auch der Spieler sagt, du, ich bin jetzt mal 2 Wochen im Urlaub, ich bin jetzt mal nicht da und so weiter, den fördert man ja trotzdem. Der Breitensport wird ja trotzdem gefördert. Deswegen müssen die Vereine gehen ja nicht weg, die sind ja nicht weg, sie sind halt nur nicht in der Elite-Liga. Aber sie bilden weiter aus, sie sind eine Breitensportkomponente und es ist doch gut so. Es ist toll für jeden Verein und das gibt's eben, das ist unsere Sportstruktur, aber in der Spitze, da sollte man es nicht verwässern, sondern die Spitze sollte einfach das Beste sein, was wir haben. Ja, ich glaube, so kann man sagen.
Ja. Ja, nee, und ich meine, Sebastian hat ja auch schon die Punkte soweit gut rübergebracht, was das auch für einen Einfluss hat. Und schauen wir mal, ob sie sich dann auch mit dem Thema Jugendförderung und so, wie du es jetzt auch sagst, ist das da dann auch dementsprechend mit.
Denn das wird ja immer wilder. Ne? Wir müssen, also meine persönliche Meinung, kann man jetzt drüber spreiten, wir müssen wegkommen von dem 9er Football, 6er Tackle Football. Wir müssen hin zum 11er Tackle Football. Das ist der Football, den wir kennen, den wir lieben, den wir wollen. Und der muss gespielt werden im Jugendbereich bis in die GFL, ELF hinauf.
Ja, und das würde das alles ja dann fördern auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, genau. Also das war eigentlich somit die größte News aus der GFL.
Good news. Good news. I love it. I like it.
You like it. Perfect.
Good news.
Das ist in heutigen Tagen, heutzutage ja auch mal was Besonderes, dass es Good News auch gibt. Ja.
Es gibt bestimmt welche, die es wieder nicht für gut halten. Die gibt es bestimmt auch, diese Stimmen. Die muss man auch hören, weil vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Dinge, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben, sondern die man einfach diskutieren muss. Aber ich denke, die Entscheidung ist gefallen und ich persönlich halte es für eine gute Entscheidung.
Ja, man, natürlich wird es irgendwelche individuellen Schicksale dann geben, dass dann ein Verein dann irgendwie runter muss oder so und wäre gerne noch oben geblieben und hat es eigentlich geschafft, so nicht Letzte zu werden. Und ja, aber ich glaube, wenn man das große Ganze sieht, trotzdem ist es, glaube ich, schon der richtige Weg. Ja.
Das, Johannes, darf ich jetzt hier mal sagen, das sehen bei uns einfach viel zu wenige. Viel zu wenige, und es ist nicht nur im American Football so, sehen das große Ganze. Wir sind eine Gesellschaft und diese Gesellschaft hat bestimmte Richtlinien. Und ohne diese Richtlinien können wir auch als Gesellschaft ja niemals gut sein. Und diese, das eine Gesellschaft muss funktionieren, sonst kann sie nämlich keine Schwachen mit aufnehmen. Es gibt ja in jeder Gesellschaft gibt's irgendwo Punkte und wenn wir heute jetzt die Physik ganz oben hinhängen, dann bin ich ein Schwacher, ne? Dann oder wenn wir heute die Kunst und die Musik ganz oben hinhängen, dann bin ich eine Minderheit und brauche Hilfe und Unterstützung, weil ich was anderes mache.
Ja.
Und das ist immer notwendig, aber overall muss alles doch gut sein und uns sicher stabil sein, damit wir dann andere Dinge mit erledigen können, mitmachen können. Und das finde ich schon, ist eine klare Message, die der AfVD da sendet. Und ich finde es eine sehr faire und sehr sportliche Message. Und auch eine Message, die eben die Mitglieder und auch das Verbandswesen stärken kann.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube auch, klar wird es dann 2028 ein paar Mannschaften dann geben, die sagen, boah, ja, war jetzt kacke für uns irgendwie. Aber vielleicht 2-3 Jahre später und sie sagen, nee, war gut und war der richtige Schritt. Und wenn du dann aufsteigst und bist dann in der ersten Liga, wirst du merken, ja, das hat eine andere Qualität dann.
Ja, wir sehen ja auch, dass ganz viel im Sport oftmals personenabhängig ist. Dass immer eine Zeit lang etwas wirklich super funktioniert und wenn dann die Person ausscheidet, dann fällt es zurück.
Ja.
Lange und drastisch. Und damit hat man vielleicht die Chance, dass mehr im Kollektiv gearbeitet wird, dass man eben sagt, du, wir stärken die dritte Liga und vielleicht kommen wir dann endlich dahin, dass man sagt, nee, wir brauchen da keine Importspieler. Wir arbeiten mit den regionalen Spielern und wir werden die ausbilden. Vielleicht kommt man auch dahin, dass man mehr auf das Training Wert legt, dass man mehr sagt, hey, wir brauchen gutes Coaching, dann können wir auch wieder im Kollektiv besser werden. Also all diese Hoffnung habe ich damit. Das wird sicherlich ein langer Weg. Und ja, es wird ein paar Schicksale geben, aber die können sich jetzt ja schon darauf einstellen, wenn sie unbedingt wollen. Und es heißt ja auch nicht, dass nicht irgendwann mal Hirfdorf wieder in der ersten Liga sein kann. Wenn das Programm entsprechend aufgebaut ist, wenn es da eine Nachhaltigkeit gibt und wenn es in dieser Region Menschen gibt, die sagen, ich will dahin, ich will dort spielen, dann warum nicht? Dann soll auch so ein Verein die Chance haben. Aber dann muss er auch, also ich will jetzt auf Kirchdorf bitte nicht rumhacken, bitte nicht missverstehen. Ich will das jetzt einfach nur als Beispiel. Dann muss man eben auch ein Stadion haben, das TV-gerecht ist und so weiter. Weil das zieht dich sonst einfach das ganze Kollektiv runter. Und das glaube ich, kann man damit verhindern.
Ja. Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wäre das auch eine Maßnahme zu sagen, irgendwie so GFL3 und abwärts keine US-Spieler oder irgendwie
GFL 2 und abwärts keine
mehr.
Aber,
2 schon,
aber das ist natürlich, das ist ganz, ganz schwierig, Johannes. Das ist ein Thema, da habe ich mir auch immer Gedanken drüber gemacht. Ja, es ist ein Quatsch, College-Spieler darüber zu bringen. Aber wie willst du es denn bitte genauestens kontrollieren? Dann ist irgendein amerikanischer Soldat hier, der möchte gerne Football spielen, weil er hier ist, dann darfst du den auch nicht zulassen. Und Das finde ich jetzt dann wieder, da würde mir das jetzt wieder zu weit gehen, weil es ja da auch gute Talente gibt und gute Spieler. Und dann kommt man wieder mit dem EU-Urteil, Arbeitsplatzwahl und. Also ich würde mich freuen, wenn man das große Ganze sieht, dass man sagt, hey, ich will den deutschen Quarterback-Talenten die Chance geben, ich will denen in der dritten Liga die Chance geben, dass sie sich da hervortun. Dann kommt ein GFL-Trainer, GFL-2-Trainer und sagt, oh, mit dem könnte ich es mir auch vorstellen. Mensch, warum hole ich den nicht zu mir und er plötzlich spielt in der GFL? Also das würde ich mir wünschen. Aber da sehen wir eben ganz, ganz extrem, dass viele nicht das große Ganze sehen. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon mal erlebt mit Würzburg, wenn du darauf verzichtest, verlierst du, weil die anderen es machen und natürlich diese Spieler dann einen Unterschied machen. Ja. Also das ist ein Thema, da kommst du für und wieder und du weißt nicht, was am Ende gut ist und am Ende sagst du, naja, dann müsste doch der Verband das so regeln und dann gibt es ein EU-Gesetz, dass du es gar nicht regeln kannst. Das ist dir gar nicht erlaubt, ne? Also Bosman-Urteil und bla bla blub. Also passt jetzt nicht genau in dem Falle, aber europäische Spieler dann zu holen, das fände ich jetzt nicht so ganz in Ordnung, sondern das sollte der GFL 2 und der GFL 1 vor allem vorbehalten sein oder ELF noch dazu.
Ja. Ja, auf jeden Fall der Schritt, um halt dann auch die finanziellen Mittel dann ins Coaching und Jugendförderung und zu stecken. Dann,
ah, das ist ja immer mein Thema. Ne? Wir gehen immer davon aus, die Coaches machen das, sollen sie es umsonst machen und sollen dann 5-mal die Woche umsonst dastehen und sollen sich weiterbilden und sollen das Krafttraining können, sollen das Lauftraining können und jetzt braucht man extra Athletiktraining. Hey, es geht aber, dann haben wir kein Geld. Alles gehört, alles diskutiert, alles dabei gehabt, aber geht halt nicht. Dann werden wir nicht besser. Also sagen wir es so rum, ne? Geht schon, aber dann bitte nicht maulen, wenn es nicht besser wird.
Ja.
Und vor allem langfristig besser. Ne? Ich rede jetzt nicht von einer Meisterschaft kurzfristig zu gewinnen. Dann musst du natürlich rekrutieren, dann musst du schon fertige Spieler dir holen. Aber Beispiel Freiburg im Fußball. Über lange Jahre kontinuierliche Arbeit, gute Coaching-Arbeit, die immer wieder Spieler auch gut verkauft haben, die sich damit einen finanziellen Grundstock geschaffen haben. Das wäre so das Thema, das ich mir dann darunter vorstelle.
Also abschauen beim SC Freiburg, ja.
Genau. Den Christian Streich sollten wir mal in den Podcast holen.
Hast du Connections zu ihm?
Ich habe keine, nein, aber du hast doch Connections. Du bist doch bei den Profis.
Ja, klar.
Stefan Kirchner und so weiter, das sind lauter Sportprofis. Du kennst dich doch mal aus.
Ja. Ja gut, der begleitet halt Niklas Füllkrug, ja. Ich weiß jetzt, ja, der war auch bei Bochum da letztes Jahr, wo sie nicht abgestiegen sind, da hat er die auch mal noch gecoacht. Das war aber eigentlich fast zu knapp, kurz vorm Relegationsspiel. Ja, ich kann ja mal fragen, ob er den Christian Streich zufällig auch kennt. Ja.
Genau.
Wenn mal jeder Football haut nach Podcast hätte Interesse.
Ja. Ja, also mich würde vor allem die Methodik unglaublich interessieren, wie er das über Jahre hinweg geschafft hat, die Leute so bei der Stange zu halten und so mit ihnen zu arbeiten. Das finde ich echt, finde ich nach wie vor interessant.
Ja, also hier offizielle Anfrage. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir auch noch Blick auf die ELF. Da sind einige Spielerwechsel. Der Sebastian Mühlenhof findet das auch immer schön. Und da habe ich mal so ein paar, Anführungszeichen, Highlights, habe ich euch jetzt mal herausgesucht. Und zwar die Raiders Tirol haben jetzt 4 O-Liner geholt, einen Defensive-Liner, Quarterback auch und O-Liner noch. Und zwar, da tritt dann die Homegrown-Regelung Norditalien mit ein. Also die Österreicher dürfen Norditaliener mit verpflichten. Martin lacht.
Okay, gut, ja. Ja, du siehst, es zeigt den Spielermangel, den wir haben. Genauso wie oben in Kopenhagen, ne, wo Schweden dann als Homegrown gelten und so weiter.
Ja.
Es ist, da kann man es doch auch aufmachen. Dann macht es doch auf.
Na gut, die wollen halt die Märkte mit abdecken auch, ja, so dass halt jetzt in Italien, ja, dass da vielleicht auch ein paar Leute dann noch die ELF verfolgen, auch wenn da jetzt kein Team direkt aus Italien jetzt dabei ist.
Nein, die haben einfach nicht genügend Offense-Line-Spieler und Defense-Line-Spieler.
Okay. Naja, gut, ja. Ja, dann die Helvetic Mercenaries verlieren einen Spieler und zwar wechselt der Defensive Rookie of the Year von den Mercenaries nach Madrid zu den Bravos. Und das ist ein Schweizer. Ich finde eigentlich ganz spannend, dass dann ein Schweizer nach Spanien wechselt. Ja,
ja, das ist ein spannender Trade.
Ja. Pierre Ives Mayo. Ja, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ja. Aber, die Bravos haben eine ganz gute Saison gespielt. Sieht er vielleicht mehr Chancen auch und ja, ich meine, mal eine Saison in Madrid verbringen mit den ganzen Auswärtsfahrten, da sieht man Europa auf jeden Fall.
Alle Fälle. Also du, Madrid ist bestimmt eine tolle Location, wo man dann einfach als Spieler auch mal eine Saison spielen kann, ja.
Ja, dann hatten auch die Cologne Centurions, Sebastian schreibt den herben Rückschlag, und zwar Defensive Back Marlon Mbaya hat verkündet, dass er wegen Schienbein-Kopfbruch vor 2 Wochen die Saison beendet hat. Also traurige Nachricht, wünsche mir mal alles Gute.
Ja, auf
jeden Fall. Gute Besserung, hört sich Schienbeinkopfbruch hört sich nicht so geil an. Ja.
Ist halt langwierig, sehr, sehr langwierig. Ne?
Wie lange dauert so eine Verletzung?
Na, da bist du ein halbes Jahr eigentlich raus. Also glaube ich, wenn man es richtig auskurieren will. Also die Saison ist gelaufen auf alle Fälle.
Ja gut, das hat er auch verkündet. Ja. Macht ja auch Sinn, ja. Ja, und dann schauen wir noch auf Stuttgart zu Serge. Vielleicht haben wir noch ein paar Fans, die uns von damals immer noch, von der damaligen Zeit immer noch verfolgen. Und zwar 2 Local Heroes bleiben in Stuttgart. Cornerback Ben Wenzler und Julian Jacob werden auch weiterhin für Serge auflaufen. Wenzler kam vergangene Spielzeit auf 29 Tackles, 2 Interceptions und 6 Pass-Breakups und Jacob in 5 Partien lediglich auf 4 Tackles. Ja. Und dann haben wir noch Simon Butch, der eigentlich seine Karriere beenden wollte, hat jetzt doch ein weiteres Jahr bei der Search unterschrieben. Die Beweggründe hat er Sebastian in einem Artikel zusammengeschrieben, den verlinke ich euch mal, dann könnt ihr da in Ruhe reinlesen. Ja, dass Sebastian auch ein paar Credits hat, wenn wir ihn hier schon wieder zitieren, dann klickt man auf seinen Artikel. Ja. Ja. Aber ist natürlich gut für die Search. Die haben ihr Finale daheim, würden jetzt die Bayern sagen. Ne?
Wie heißt es auf Schwäbisch?
Boah, keine Ahnung. Da bin ich zu wenig schwäbische Erfahrung, um das jetzt hier
rüber. Ich auch.
Ja, ich habe es mal 4,5 Jahre gerade gelebt, aber ja, keine Ahnung. In Frankfurt saßen daheim.
Haben, genau.
Für Finale da haben, ja. Aber gut.
Naja. Ja, schauen wir mal. Das ist sicherlich nochmal ein Anreiz, ne, fürs Finale anzupeilen. Search hat sich gut verstärkt.
Ja.
Haben eine gute Offense-Linie, die ist schon sehr spektakulär. Und warum nicht das anzupeilen? Ne? Also, ganz klar.
Ja, ich meine, mit Rhinefire, mit ihrem, sind es mal Umbruch, ne? Quarterback weg. Und Running Back,
wieder neu. Conga
weg und so, ne? Jadron Clark weg. Also da die Search dann, wenn sie ihr Team so weit zusammenhalten, ob sie es dann schaffen, ist dem Glück überlassen dann.
Nein, aber sie haben eine große Chance. Ne? Also die Möglichkeit, zu Hause im Endspiel zu stehen, das ist schon eine große Möglichkeit, weil dich das auch antreibt. Ne? Das ist schon eine Motivation auch. Ne?
Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja. Dann schauen wir mal, wie es laufen wird.
Genau.
Gut, Martin, ich werde soweit durch mit meinem Team. Hast du noch was vorbereitet?
Nein, gar nicht. Ich verlasse mich auf dich.
Du verlässt dich wieder auf mich, jawohl.
Ich verlasse mich auf den Johannes, ja.
Sehr gut. Nee, dann haben wir wieder eine schöne Folge.
Jawohl.
Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schickt uns gerne was. Also per E-Mail, per Linktree auf Instagram, direkt auf Instagram, Twitter könnt ihr uns auch schreiben. Spotify könnt ihr einen Kommentar da lassen. Also es gibt Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Dann können wir da gerne weiter drauf eingehen. Okay. Ja, wenn es wieder gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir werden auch während der ELF und GFL-Saison wieder fleißig berichten, was so los war, wenn ihr dann einen groben Roundup haben möchtet, was so abläuft und auch Martins Einschätzungen dazu haben möchtet, seid da gerne mit dabei. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, wie gesagt, Martin. Ne?
Alles klar, gerne. Freue mich, ja.
Also dann, okay. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Jawohl.
Tschüss.
Ciao.